ja, was passiert mit diesen armen Schweinen, die durch alle Regeln durchfallen? Ich will ja nicht sagen, wenn man unter einer Regel lebt, dann geht es einem besser. Aber in dem Fall ist es so, dass, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, sich mir das folgendermaßen darstellt. Griechenland ist inzwischen so zugerichtet worden, dass die dem Anspruch, integriert doch mal eben 50.000 Syrer oder andere, nicht nachkommen können. Aus mehreren Gründen, Kostengründe ist eine Sache. Sodass sich mir die Perspektive nur darstellt, als da werden europäische Lager in Griechenland errichtet. Und die werden dort jene Lagerexistenz fristen müssen, wie Syrer in der Türkei, in Libanon, in Jordanien auch. Diese brutale Form der Lagerexistenz in einem Dauerprovisorium wird wahrscheinlich die Perspektive für die sein. Und zwar nochmal, auf die Idee, jetzt Griechenland so auszustatten, so materiell auszustatten, dass diese Flüchtlinge dort eine Perspektive haben, widerspricht auch ein bisschen dem, was die Europäer sonst mit Griechenland vorhaben. Die sind noch längst nicht aus der Krise raus. Und das wird alles nebenbei praktiziert. Die Knebel, die Griechenland da angelegt haben, die haben wir ja in letzter Zeit auch wiederum in der Zeitung lesen können. Das ist das eine. Wir müssen einen Weg finden. Naja, wenn es irgendwo einen zu finden gäbe, wäre ich der Letzte, der sagen würde, nein, dann nehmen wir ihn wahr. Aber aus dem, was ich eben gesagt habe, folgt, dass für die kein Weg der weiteren Zuordnung zu Flüchtlingszuweisungen nach Europa offen steht. Bislang wenigstens nicht. Und solange das nicht der Fall ist, da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Da bleiben sie diese armen Schweine, die erstmal in den griechischen Lagern zu überleben haben. Wenn es irgendjemandem gelingt, auf irgendwelche Weise jemanden rauszukriegen und dann eine Familienzusammenführung zu organisieren, ich wäre der Letzte, der dagegen irgendwas hat. Aber bitteschön, das ist dann halt, naja, da ist eine Familie zusammengekommen, die dürfen als Flüchtlinge sonst wo versuchen, über die Runden zu kommen. Bitteschön, das ist kein Weg zur Lösung irgendeiner Flüchtlingskrise. Zunächst mal ist die ökonomische Bestimmung aller Flüchtlinge negativ. Pur negativ. Das sind auch nach der Durchführung dieses Vertrages, auch dann, wenn sie ausgewählt aus Lagern im Gegenzug zu den Zurückgeschickten hierher kommen, sind es Flüchtlinge. Flüchtlinge, die erstmal selbst nach dem neuen Türkei-Vertrag ja gar nicht eingeladen worden sind, ja gar nicht erwünscht sind, sondern hier erstmal wie alle anderen, die sich über die Grenze durchgearbeitet haben nach Deutschland, als Last festgehalten werden. Deswegen ja auch der eine Punkt, Reduzierung dieser Last. Das ist eine pur negative Bestimmung. Das, und da gehe ich jetzt mal ein klein bisschen von dem Vertrag weg, kommen aber gleich auf ihn zurück. Mit dem neuen Integrationsgesetz ein Versuch unternommen wird, durch diese Zwangsintegration eines großen Teils von Flüchtlingen, die hier eine Bleibeperspektive haben, wie es so schön heißt, der Versuch genommen wird, diese Last dadurch zu minimieren, dass diese Leute in Arbeit kommen, für die Nahles 100.000 80-Cent-Jobs zur Verfügung gestellt hat. Das heißt natürlich, das ist erstmal nicht ein Beitrag zur hiesigen Ökonomie, sondern es ist erstmal nichts anderes als so etwas wie Integration in ein ökonomisches Ordnungskorsett. Das ist das Erste. Und das, was Sie dann vielleicht später draus machen, wäre nichts anderes, als aus der puren Kostenlast, die Sie darstellen, ein bisschen rauszukommen und zurückzuzahlen, wenn Sie eine andere Arbeit haben. Kostenminimierung wäre das eine. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mich richtig informiert habe, gibt es in der Frage, nach welchen Kriterien werden jetzt aus den syrischen Lagern für diejenigen, die aus Griechenland zurückgeschickt werden, Syrer hierher geholt, ein Streit. Ein Streit, der folgenden Gehalt hat. Die Türken, die nach Registrierung dieser Flüchtlinge über UNHCR, es dürfen ja keine falschen 50er drunter sein, es ist ja ein Moment der Sicherung der Hoheit über zugelassene Flüchtlinge, man will wissen, wer da kommt, das nehmen die ja ernst, da soll keiner reinkommen, von dem wir nicht genau wissen, was es für einer ist, sind Kriterien entwickelt worden, die einerseits sich an humanitäre Standards halten müssen, das ist Vorschrift. Das sind dann alte, kranke, Folteropfer, Kinder. Und dann gibt es ein weiteres Kriterium. Die deutsche Regierung hat irgendwann mal für diese Kontingente ein Zusatzkriterium erlassen. Das heißt, ich lese es euch mal oder Ihnen mal vor. Das muss ich mal eben gucken. Das heißt, diese zurücktransportierenden Syrer sollen die Fähigkeit besitzen, nach Konfliktende einen besonderen Beitrag zum Wiederaufbau Syriens zu leisten. Hochinteressant, da wird jetzt auf Qualifikation geschaut. Aber unter welchem Gesichtspunkt? Nicht allein unter dem Gesichtspunkt, die sollen eine Qualifikation haben, mit der man hier was anfangen kann, sondern immer auch, ich sage auch, eine Qualifikation unter einem ganz anderen, sehr aparten Gesichtspunkt. Die integrieren wir hier, bauen ihre Qualifikation so aus, dass sie uns nützen für den Fall, dass irgendwann dort Frieden aufbaut und sie als westlich integrierte, vom westlichen System überzeugte, dort eine Aufbauleistung leisten können. Das ist ein weiterer ökonomischer Gesichtspunkt, der ihnen einfällt. Dass sie sich bei der Türkei beschwert haben, dass solche Leute nicht kommen, sondern bloß diese humanitären, ist insofern bemerkenswert, als man ja sagen muss, naja, es geht um Flüchtlinge und ihr habt doch selber gesagt, es ist eine humanitäre Angelegenheit. Und jetzt beschwert ihr euch, dass diejenigen rübergeschickt werden, die den meisten Schutz brauchen. Schon merkwürdig. Das heißt, es ist immer auch dieser andere Gesichtspunkt schon im Spiel. Wenn wir es in der Hand haben, wenn wir die Hoheit haben, wollen wir natürlich zusehen, dass auch welche kommen, mit denen wir per Integration irgendwas anfangen können, für uns oder auf dem Wege der Qualifikation für den Wiederaufbau Syriens. Aber wohlgemerkt, das sind alles Kriterien, die haben nichts zu tun mit dem, was der Gabriel ständig fordert, wenn er ein Einwanderungsgesetz fordert. Also wir brauchen Leute, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden. Das ist ein ganz anderer Zugang. Da würden dann sowieso auf dem dann als Weltarbeitsmarkt in den Griff genommenen Arbeitsmarkt aller Länder Leute gesucht, ganz spezifische Leute, für Stellen, die hier zu besetzen sind. Das hat mit Flucht nichts mehr zu tun. Also das muss bitte schön sauber getrennt werden davon. Deswegen bin ich eingestiegen mit dem Argument, das erste ökonomische Argument ist ein negatives. Tragen nichts bei sauren Kosten. Das zweite Argument, ja, kann man die irgendwie einsetzen, dass sie die Kosten verringern? Und dann über den Integrationsprozess, da ist auch erstmal für mich nicht der erste Gesichtspunkt, die sollen hier zum Standort groß was beitragen. Sondern sie sollen sich integrieren. Und die integrieren heißt, sie sollen nicht auffallen, sondern sich den hiesigen Standards der Arbeitswelt und der Arbeitstugenden unterwerfen. Das ist der erste und primäre Gesichtspunkt bei Integration, was die Ökonomie anbelangt.
Vielleicht noch dazu, dass die Kapitalisten gerne wünschen, man könnte diese Flüchtlinge, sich aus dem Flüchtlingsbereich rauspicken, die man einsetzen kann und vielleicht als Billigstlohnarbeiter unter der Mindestlohn beschäftigen kann. Das stößt in der Politik jetzt nicht auf besondere Liebe, weil es geht ja eher darum, sich zu überlegen, wie macht man die Flüchtlinge zuerst wieder los und erst dann beschieden, die dürfen hierbleiben, sollen die erste Arbeitsperspektive haben. Also der Wunsch der Kapitalisten nach
Ja, das muss man auch sorgfältig trennen. Was ist der politische Gesichtspunkt bei dem ökonomischen Aspekt von Integration? Da bleibe ich erstmal bei meinen Kriterien. Das ist das Politische, dass die Kapitalisten sich natürlich fragen, naja, wenn die hier längerfristig bleiben, übrigens die nach der Genfer Konvention, ich habe es ja schon gesagt, mit Bleiberecht versehenden, da ist das Bleiberecht auf Dauer gebunden an die Dauer des Krieges. Ob die dann tatsächlich bleiben, wieder abhauen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Kapitalisten, die stellen sich jetzt hier auf den Standpunkt, was kommt da, was können wir mit denen anfangen? Sind die für uns in irgendeiner Weise tauglich? Und dass die bei dem Nahles-Angebot sofort große Augen kriegen und sagen, ja, wenn wir so und so viel Flüchtlinge unter diesem Gesichtspunkt noch weit unter einen Eurojob, von Mindestlohn gar nicht zu reden, benutzen können, lässt sich da nicht was in der Konkurrenz zu den übrigen Lohnarbeitern drehen. Den Gesichtspunkt haben sie natürlich, aber das ist nicht der politische Zweck der Sache. Also so wie ich das für meine Zwecke recherchiert habe, ist es sowieso nur der Standpunkt der Türkei. Der Standpunkt Deutschlands, dass sie sich dem angeschlossen haben, ist ein anderer. Ich habe ihn kurz angedeutet. Der geht fast sogar, ist fast sogar kontrovers zu dem der Türken in der Region. Was sie vorhaben, ist tatsächlich mit diesen Lagern mit syrischen, nicht kurdischen syrischen Flüchtlingen eine Art Schutzzone gegen, man muss sich den Zynismus auch vorstellen, ein Lager, dem man immer sagt, naja, da sind sie erstmal die Geflüchteten ein bisschen sicher, werden gleich instrumentalisiert als Schutzzone in einem ganz anderen Krieg. Ne? Dass das, wer da im Einzelnen dann das Sagen hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass diese Absurdität der Begründung, die ich vorhin genannt habe, man weiß, die Syrien ist alles andere als ein sicheres Herkunftsland, aber man guckt, ob man, bei Afghanistan hat man zumindest auch schon sich überlegt, sichere Regionen macht. Dass das natürlich in einem Land, in dem ständig die Fronten, nicht nur was ihre Beteiligten, sondern auch was die geografische Lage anbelangt, wechseln, sofort auch in die Schusslinie von Kriegen kommen. Und dass natürlich auch der IS nicht faul ist. Der hat ja einige Lager der Syrer auch schon längst überfallen. Der Türken auf syrischem Territorium überfallen. Was natürlich für die türkische Politik da ein kleiner Widerspruch ist, aber ich weiß nicht, was sie draus machen. Das ist erstmal der Standpunkt. Das ist nicht der europäische Standpunkt. Der europäische Standpunkt ist der, wir wollen sogar umgekehrt versuchen, die Grenzlage zwischen Türkei, Syrien und den kurdischen Gebieten durch solche Schutzzonen ein wenig zu beruhigen und möchten zugleich, wie die übrige Zuständigkeit für Syrer, daraus den Rechtfertigungs- oder die Berechtigung ableiten, weiter in Syrien mit für den Frieden zu kämpfen. Also das ist das, was ich weiß. Wenn jemand noch mehr und anderes weiß, muss er es sagen. Es gibt ja da Fachleute, die sich da rein denken. Ja, bitte.
Können Sie eine Voraussage wagen? Wie stabil ist die Politik der Türkei?
Ich habe nicht verstanden. Wie stabil ist?
Stabil ist die Politik der Türkei.
Nein, kann ich nicht machen.
Aber dann ist meine Frage sicher leichter. Nachdem die Merkel dieses Programm eingesetzt hat, ist sie als erstes in die Türkei gereist, was ja verständlich ist, aber als zweites nach China. Und was war da der Grund? Sie haben ja Russland genannt, das ist ja verständlich, weil sie eine große Rolle zu spielen. Aber China, das ist mir nicht klar.
Ich will trotzdem noch was zu der Stabilitätsfrage sagen.
Das ist gut.
Nein, also eine Prognose kann ich wirklich nicht geben und will ich auch gar nicht geben. Der Marxismus, Leninismus ist keine prognostische Wissenschaft. Ich kann bloß Folgendes sagen. Erstens stellt die Türkei in der Region eine durchaus politisch, ökonomisch, militärisch potente Macht dar. Aus eigener Kraft heraus. Zweitens gibt es erhebliche westliche Interessen an der Türkei dort, sowohl als NATO-Partner als auch als NATO-Partner, der an prekären Grenzen im Osten und Süden, wo es überall mehr oder weniger brennt, gebraucht wird. Das sind zwei Geschichten, zwei Stabilitätsfaktoren. Die Zerwürfnisse, die im Augenblick zwischen Deutschland, Europa und der Türkei entstehen, sind heftiger Natur. Welche Auswirkungen die haben, wie die ausgetragen werden, ob die doch wiederum geregelt werden, oder ob die dazu führen, dass Europa weiter von der Türkei zurücktritt oder die Türkei weiter von Europa zurücktritt, weiß ich nicht. Wenigstens das, was die Türkei aus eigener Kraft an Stabilität darstellt und für sich in der Gegend leisten will, wäre dadurch erstmal nicht angegriffen. Also das sind so die Faktoren, die ich da dabei im Kopf hätte. China und Türkei. Die muss nicht nur ihre Fliegerpunkte vollkriegen und fliegt deswegen so viel rum, sondern warum sie in der Türkei war. Warum sie in der Türkei war, würde ich sehr anders auflösen, als es zum Teil die linke Presse gemacht hat. Die hat gesagt, jetzt kriecht sie vor Erdogan. Die kriecht nicht vor Erdogan. Das, was ich vorhin entwickelt habe, als das Selbstbewusstsein dieser Vorsteherin einer deutsch-europäischen imperialistischen Macht, reist dorthin aus keinem anderen Grunde, um zu sagen, das müssen wir hinkriegen. Ich insistiere auf meinen Plänen, ich insistiere auf dem, und gibt es Wege, wie wir das hinkriegen können, wie du doch noch diesen Katalog von Forderungen und Gegenforderungen zustimmen. Gibt es da Möglichkeiten, das unterhalb einer Eskalation des Zerwürfnisses zu regeln? So ist die Frau gestrickt. Das macht die, ohne von ihren Positionen in irgendeiner Weise einen Abstrich zu machen. Dass sie hinfährt und nicht einen untergeordneten Staatssekretär hinschickt, unterstreicht es nochmal. Das hat ein Gewicht. Da muss die Spitze hin, dass es uns diese Sorte neuer Flüchtlingspolitik mit dem Weltflüchtlingsmachtanspruch Europas wehrt. Und das ist fast schon ein Übergang zur China-Reise.
Ja, ich würde das eher nach Russland vermuten.
Nein, ich sage mal eben, dass sie da nach China mit einer ganzen Wagenladung voll Aufsichtsräten und Firmenchefs hingefahren ist. Ich will das nur kurz sagen, da muss man sicherlich sehr viel über das Verhältnis China, Europa, China, USA und so weiter noch sagen. Das will ich alles gar nicht, kann ich jetzt auch gar nicht. Sondern ich will nur sagen, das ist offensichtlich auch zu erklären über den Anspruch Deutschlands, die weitere ökonomische Entwicklung mit China angesichts der schwierigen Weltwirtschaftslage nicht den übrigen Anrainerstaaten, Japan, Amerika zu überlassen, sondern da selbst ein Bein reinzubringen. Das ist sich Deutschland, jetzt ging es ja nur um Deutschland, als die Führungsmacht Europas nicht nur wert, sondern das hält sie für ihre Verpflichtung. Dass Europa als diese Weltmacht auch ökonomisch möglichst weiter zu bringen, setzt voraus, dass die übrigen Abteilungen des Weltmarkts weiter gute Geschäfte mit Europa machen. So, das ist einerseits ein Zusammenhang, das fällt auch unter imperialistisches Interesse Europas, Deutschlands an Europa als ökonomischer Macht. Hat er mit Flüchtlingen nichts zu tun. Aber wie gesagt, das ist nur ganz, ganz grob mal eben angedeutet. Das muss man viel mehr vertiefen. Und ich kann übrigens dazu nur die letzten Artikel über China im Gegenstandpunkt empfehlen, wie auch zu der intensiveren Behandlung der Frage, was bedeutet eigentlich dieser Vertrag für das innereuropäische Zerwürfnis mit Ungarn, mit Polen, jetzt auch mit Brexit ist noch nicht drin im Gegenstandpunkt. Da ist der letzte Artikel in Heft 2, 16, gerade was die Europaabteilung, die ich hier absichtlich stiefmütterlich behandelt habe, genauer nachzulesen.
Danke.